Heute haben wir zu Gast Nadim von Heidebrand, CEO, Co-Founder von Mindfuel. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, grüß dich Bernhard, schön, dass ich da sein darf.
Freut mich sehr, man kann vielleicht im Hintergrund ein bisschen was hören. Das liegt daran, dass wir eine besondere Podcast-Folge heute machen, direkt vor Ort in der MCC Halle Münsterland. Das Data Unplugged Festival findet gerade statt, ist gerade eröffnet worden. Es ist der erste Tag, es geht gerade so richtig los und wir nehmen uns jetzt die Zeit für eine spannende Podcast-Episode.
Ja, und ich merke auch so ein bisschen die Anspannung. Also das ist schon ein cooles Format hier. Der Vibe, der zieht sich schon so ein bisschen durch den Körper. Ich merke auch, du bist auch schon so ganz cool und angespannt. Der Tag wird gut heute. Das, ja, glaube ich, wird cool.
Genau, also angespannt und vor allem Energie. Das ist so das, was ihr auch mit Sicherheit mitnehmen werdet in den nächsten beiden Tagen. Das ist so richtig, richtig krass aufgeladen hier. Das ist ja das, was wir am Ende auch wollen. Spaß, okay, aber am Ende haben alle auch ihre Ziele, wollen sie erreichen mit am besten maximaler Energie. Das geht am besten, muss ich dir nicht erzählen. Du bist auch selbst sehr energiegeladen. Du machst neben Business auch noch viel anderes. Du läufst viel und wirst auch morgen laufen zum Beispiel.
Absolut, ja? Also das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Wenn Brooks hier so eine Aktivierung mit euch gemeinsam macht, freue ich mich schon drauf, klar.
Jetzt sind wir schon ein bisschen eingestiegen. Erzähl gerne doch mal uns allen noch etwas mehr zu dir, was man vielleicht nicht auf LinkedIn sofort sieht.
Was man nicht auf LinkedIn sofort sieht, ist eine gute Frage. Ich glaube, was man auf LinkedIn nicht sofort sieht, ist, dass ich klar neben meinem CEO-Alltag, der manchmal etwas voll sein kann, schon versuche, eine Balance zwischen Arbeit und vor allem dann auch Sport zu finden. Ich glaube, auf LinkedIn sieht man nicht unbedingt, wie strukturiert und diszipliniert ich im Hintergrund quasi auch in meinem Privatleben unbedingt bin. Und du hast es erwähnt, Sport spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Einfach weil ich laufe Langdistanz und das mache ich seit vielen Jahren und ich kann sehr viel Parallelen zwischen meinem Job und Sport im Allgemeinen ziehen und als Startup-Gründer vor allem im Marathon, weil das ist wirklich verblüffend, wie ähnlich diese beiden Aktivitäten sind. Mhm. Es gibt so diese berühmten 14, 28, 32 Kilometer Meilensteine beim Marathon. Mhm. Also die ersten 14 läufst du ein, die zweiten 14 läufst du los und die dritten 14, die kämpfst du dann. Mhm. Und da ist es im Startup ein bisschen ähnlich.
Ja, also die letzten 10% oder so tun halt viel mehr weh als die 10%. So, das ist
so in etwa, linear, ja, genau. Ja. Ja, genau. Mhm.
Ein bisschen kann man aber dazu sogar auf LinkedIn lesen, weil du machst dann auch mal eine Story draus, zeigst auch, dass du auch nicht nur in Deutschland unterwegs bist, ne? Du bist auch viel in den USA gewesen. Vielleicht fangen wir damit auch mal an, so zu verstehen, was ist eigentlich das, was du als CEO, Co-Founder aufgebaut hast. Ich weiß, da gab es auch eine Reise wirklich, auch Startup Life mit wirklich Veränderungen, das wollen wir auch verstehen. Aber bevor wir da reingehen, nimm uns mal mit so an die Anfänge von Mindfuel.
Ja, ich glaube, also ich glaube, die Mindfuel-Geschichte ist so eine ganz, ganz typische Startup-Geschichte, wenn ich mit anderen Gründern rede. Nicht, weil sie vergleichbar ist, sondern weil sie einfach ein Up and Down und ein Rollercoaster ist und diese Höhen und Tiefen, die spürst du irgendwie jeden Tag. Und ganz am Anfang, der erste Teil von so einer Startup-Journey, ist diese Euphorie-Phase, wo du davon überzeugt bist, dass deine Idee und das, was du im Kopf hast, das wird und muss die Welt verändern. Und ich glaube, wenn du diesen Gedanken und dieses Gefühl am Anfang nicht hast, dann wenn du da zweifelst, dann geht dir wahrscheinlich irgendwann der Atem aus, so wie ihr hier auch mit eurem Event einfach felsenfest dran glaubt, dass es eine Veränderung bringen kann. Und so war es bei uns auch. Also mein Co-Founder Max und ich, wir waren in unseren Strukturen, in unseren bestehenden Jobs. Ich war ja in der Beratung, Max war bei Vorwerk, hatte da verschiedenste Aufgaben inne, vor allem war hauptverantwortlich oder im Verantwortungsteam für den Thermomix. Und ich glaube, als wir losgelegt haben, hatten wir diese Idee, von der wir überzeugt waren, dass wenn wir das Problem lösen, dass wir dann ganz, ganz vielen Leuten helfen können. Und das ist schon der erste Punkt so bei so einer Startup-Geschichte, dass you have to fall in love with the problem, not with the solution. Also weil wir hatten keine Lösung.
Was war das Problem?
Das Problem war, dass AI war damals so in den Anfangsschuhen, aber so vor allem so Data- und Analytics-Teams extrem schwer nur darstellen konnten, was ihr Business-Mehrwert eigentlich ist. Die Tatsache, dass man in Data und Analytics und AI und so investiert, ist, glaube ich, seit in den frühen 2010ern in allen Konzernen irgendwie angekommen. Dann hat man das stufenweise aufgebaut. Reporting BI gab es auch schon und man hat dann mit Data Analytics irgendwie angefangen. Mhm. Und das war aber schon bei vielen Organisationen ein strategisches Investment, würde ich sagen.
Ja.
Und 2019, 20, 21, da war dann plötzlich die Zeit, wo dann auch erste CIOs sich ernsthaft die Frage stellen mussten, was bringt denn das eigentlich? Mhm. Warum stecken wir so viel Geld in das Thema und wir sehen das nicht in unserer P&L?
Mhm.
Also wenn ich halt ein riesiges Data- und AI-Team aufbaue mit 250 Leuten,
ja,
und ich bin ein Automobilhersteller,
mhm,
und die kriegen alle ein tolles Gehalt und die brauchen auch alle super coole Offices und die müssen große Infrastrukturen irgendwie kaufen und so, dann ist es schon viel Geld und die Frage ist, wie viele Autos haben wir eigentlich wirklich mehr verkauft deswegen? Mhm. Und die Frage, die war 2020 nicht beantwortet.
Mhm.
Und nicht, weil es nicht beantwortet werden wollte, sondern weil es so schwer war, das zu tun.
Mhm.
Weil Data und AI-Teams sind typischerweise halt nicht Teil des Kernbusiness. Mhm. Das heißt, der Wert entsteht im Kernbusiness.
Mhm.
Und so ein Data Leader, so ein Head of Data, AI, der muss sich eigentlich den ganzen Tag fragen, wie viel Wert liefere ich eigentlich diesem Business gegenüber?
Ja.
Und dafür eine saubere, ich nenne es jetzt mal, Struktur zu finden, das zu tun und nicht nur die ganze Zeit über die Technologie zu diskutieren.
Ja, man besser macht, ja, welche Genauigkeiten erhöht oder
ich meine, wir haben das ja dann in diesen ganzen Reports und Studien auch überall gelesen. Damals war es VentureBeats, die dann veröffentlicht haben, waren es irgendwie 80% aller Data Science Initiativen failen. Das war 2020. Jetzt, fast forwarding, letztes Jahr, die MIT-Studie, 95% aller AI-Prototypes bleiben hängen, produzieren keinen Wert. Anfang diesen Jahres, 2026, Deloitte, eine Studie, 60% aller AI-Projekte werden zwar geliefert, liefern aber keinen Mehrwert.
Ja.
Also egal, wo wir hinschauen, das Problem ist immer noch omnipräsent.
Mhm.
Und das Problem, das wir eben lösen wollten, ist dafür, den Data- und AI-Teams eine Hilfestellung zu geben, wie man das tun kann.
Okay.
Da gab es verschiedene Komponenten dafür, aber da können wir auch später, oder können wir zum späteren.
Ja, jetzt hast du uns neugierig gemacht natürlich, ja, so, weil also am Anfang wird die Lösung anders gewesen sein als dann in den nächsten Jahren natürlich, aber was war so, weil du sagst Enthusiasmus am Anfang, der wird ja nur geblieben sein, wenn ihr damit auch Product Market Fit oder Kunden gewonnen habt.
Ja.
Was war so der Trigger, was
also ich funktioniert glaub, hat? Genau, also für uns war es, also wir hatten die Idee, wenn man so will, wenn man, klar, fall in love with the problem, irgendeine Idee brauchst du. Die Idee, die wir hatten, war, Produktmanagement in die Welt von Data zu bringen.
Okay.
Also damals war es so das typische Setup, du hast einen PO, hast ein Data Science Team, die bauen Data Science Use Cases, vor allem Analytics, Machine Learning etc. pp. Und der PO war derjenige, der das Team ausgesteuert hat.
Mhm.
Aber ich glaube, was damals für uns so offensichtlich war, ist, wer kümmert sich eigentlich darum, aus diesen Lösungen, die da entwickelt werden, die auch irgendwo in den Konzernen dann deployed werden sollen, daraus echte Produkte zu machen.
Mhm.
Und das ist die Aufgabe eigentlich eines Produktmanagers. Jetzt muss ich dazu sagen, mein Co-Founder Max ist wahrscheinlich einer der begnadendsten Produktmanagers Europas. Mhm. Der hat das einfach von der Pike auf gelernt, aber dann auch irgendwie bei Vorwerk halt dutzende Male bewiesen, was halt gutes Produktmanagement ausmacht. Ich meine, wenn wir uns das Produkt heute ansehen, den Thermomix, ist wahrscheinlich das erfolgreichste Küchengerät der Welt. Und da gehört aber nicht nur jetzt das Produkt, sondern auch die Digital Journey und alles mit dazu. Das heißt, long story short, Data- und AI-Teams haben einfach die Capability damals nicht gehabt, Produktmanagement sauber zu machen. Und Produktmanagement heißt nicht, wie baue ich die Lösung? So ein Produktmanagement ist, welches Problem löse ich für meinen Kunden? Und wie schaffe ich Outcome? Also das ist auch so ein schöner Spruch im Produktmanagement, Output versus Outcome. Also we generate Outcome, not Output. Also und die Frage ist immer, was ist Outcome? Outcome ist der Output, den ich gegenüber meinem Kunden liefere, der für ihn einen Mehrwert erzeugt. So. Und dieses Mindset hat in Data- und AI-Teams vollkommen gefehlt. Also da kamen irgendwelche Fachbereiche, die wollten irgendwas haben. Die typische Bestellung war, I need a dashboard oder ich brauche irgendein Modell.
Ja.
Und das war dann quasi wie beim Pizza-Bestellen einfach so, ich bestelle jetzt eine Lösung.
Ja.
Und wir haben dann angefangen, den Leuten auch beizubringen, gerade unseren ersten frühen Kunden zu sagen, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, er will eine Lösung haben, dann frag ihn doch mal, was er für ein Problem hat. Und was die Lösung eigentlich tun soll und welches Problem die Lösung eigentlich lösen soll und wie viel Mehrwert das ihm denn bringen würde. Und wenn du das kontinuierlich tust, dann fängst du plötzlich an, dein ganzes Mindset, aber auch das Operating Model in deiner Data-Organisation zu verändern. Und davon waren wir halt felsenfest überzeugt.
Ah, okay.
Wenn man das systematisch tut, dann veränderst du deine Wertstellung auch als Datenorganisation in der Corporate, weil du wirst plötzlich halt nicht nur als, wir sagen dazu auch Overloaded Service Factory irgendwie wahrgenommen, die liefern halt irgendwas zu, wie manchmal auch ITs missverstanden werden, sondern du wirst als Wertetreiber wahrgenommen. Du lieferst plötzlich Business Impact.
Got it.
Und das war der initiale Wurf.
Also sprich, es geht nicht darum, zum Beispiel ein cooles Empfehlungssystem zu bauen, per se, so schön das auch ist, dann so, wenn es im Worst Case irgendwas ausspuckt, was ganz nett aussieht, aber irgendwie keine Leute triggert, so mehr zu kaufen oder so.
Das
oder?
Beste Modell der Erde hat einen Wert von null, wenn es quasi kein Business Impact liefert. Also der Output kann so genau sein, wie er möchte. Also das genaueste Modell der Welt mit einem ganz super tollen Accuracy-Wert. Bringt nichts, wenn es im Business falsch angewendet wird.
Ich dachte gerade sogar noch extremer, so im Sinne von, es geht nicht nur um Genauigkeiten und welche Dashboards, Zahlen und so. Du hast halt wirklich das Gefühl, du baust da etwas. Ja, das muss ja einen krassen Effekt haben, weil ich irgendwelche, zum Beispiel Empfehlungen verbessere oder so. Ist nur ein Beispiel, du wirst viele mehr kennen und du merkst aber dann doch, nee, irgendwo ist ein Denkfehler drin oder irgendetwas ist da in dem gesamten, in der Customer Journey oder so, so gestrickt, dass das keinen Effekt hat. Wenn nicht einen kleinen Effekt hat oder vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt, dann hast du irgendwie nicht bedacht oder hast das Business selber nicht genug verstanden oder so.
Genau, und ich meine, das Business verhält sich ja selber, also in diesem Konstrukt, in dem wir uns befinden, innerhalb von so einer Corporate, da ist ja das Business ein bisschen der Kunde. Also nicht ein bisschen, die sind eigentlich so, die nehmen die Kundenrolle ein.
Ja.
Weil Data und AI sind sehr, sehr häufig in 95% der Fällen einfach eine Supportfunktion.
Ja.
Wir sitzen eigentlich, wenn du so willst, IT, HR, Legal, also alle Supportfunktionen, die es so gibt, da gehört Data Zweifelsfalle nur auch dazu. Und jeder, der jetzt heute uns zuhört und irgendwas mit Produktmanagement zu tun hat, der denkt sich halt, es ist doch vollkommen klar, dass ich das so machen muss. Ja. Aber die Realität ist, die Leute machen das nicht. Sondern die Leute haben typischerweise ein Projekt-Mindset. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Projekt versus Product-Mindset sind zwei verschiedene Sachen. Und ich will auch jetzt alle Leute, die Projektmanagement-Fans sind, hier, die zuhören, die will ich aber überhaupt nicht dissen. Projektmanagement ist genauso wichtig. Das ist einfach eine ganz andere Sache. Und wir wollen aber alle Produkte bauen. Und wir sollten auch Produkte bauen. Nicht nur wir wollen, sondern wir sollten auch Produkte bauen. Und da muss man einfach reinhören und verstehen, was ist der Unterschied zwischen einem Project-Mindset, einem Product-Mindset, was sind die Unterschiede, was sind auch gleiche Themen. Also ich hatte gestern erst wieder ein Gespräch mit einem Großkonzern, die sagen, hey, wir sind jetzt gerade in diesem Project-Denken, wir wollen aber zukünftig Produkte bauen, gerade im Kontext von der AI, wollen wir sehr viele AI-Produkte bauen. Wie machen wir das eigentlich, wie kommen wir da hin und so weiter und so fort. Und um dann auf unsere Startup-Journey zurückzukommen, als wir losgelegt haben, gab es den Begriff Data Products noch nicht. Also als wir 2020 losgelegt haben, war dieser Begriff nicht existent.
Krass, muss man sich vorstellen. Heute ist es ja überall.
Überall. Ja, und ich hab damals einen Artikel über Data Products geschrieben und auch über Data Product Manager und der wurde dann auf verschiedenen Outlets dann da veröffentlicht und da war ich so ein Newbie. Also ich muss auch sagen, die ersten Pitches, die ich zum Thema Produktmanagement, also Data Product Management gemacht habe, haben nämlich Leute gesagt, ganz nett, Heidebrand, aber irgendwie das ist irgendwie Quatsch.
Ja.
Also das habe ich ja so noch nie gehört und ich glaube auch nicht, dass man das braucht. Also das ist jetzt mal in harmlos ausgedrückt.
Ja.
Und jetzt heute Data Products überall, AI Products überall. Wir wollen dieses Product Mindset überall reinbringen.
Ja.
Es gab verschiedene Strömungen über die letzten 5 Jahre, über, keine Ahnung, Architekturströme wie Data Mesh zum Beispiel, die das Thema stark vorangetrieben haben. Aber auch in Großkonzernen, ich meine, wir sprechen ja jetzt hier auch auf der Veranstaltung mit einem unserer werten Kunden, die haben sich strategisch dazu entschieden, das Thema Product Mindset als Kompetenz in ihrer Daten- und AI-Organisation aufzubauen. Und da spielt dann unsere Lösung auch wieder eine große Rolle, weil wir haben in unserem Kern uns nicht verändert, auch wenn wir das Thema vielleicht heute anders nennen. Wir nennen es heute Data und AI Impact Management. Das ist so quasi aufgebaut auf das Thema Product Management und dreht sich sehr stark um das Thema Use Cases. Also wir sind halt sehr, sehr stark auf den Use Case gegangen mittlerweile als Entität. Da spielt einfach das Thema Value immer noch die große Rolle für uns. Also das eine ist die Wert. Methodik, Wert. Also genau.
Aber Value ist alles Englisch, genau.
Genau, also sorry.
Machen wir alle.
Wertgenerierung. Das Thema, wie mache ich richtig, wie baue ich richtig Produkte und wie etabliere ich auch die Kompetenz von Produktmanagement und so, das sind alles wichtige, sagen wir mal, Voraussetzungen zu Deutsch, die man irgendwie schaffen muss, Grundlagen. Aber das übergeordnete Ziel ist, wie schaffe ich es als Data Leader oder als Datenorganisation meinem C-Suite darzustellen, lieber Name bitte einsetzen. So viel Budget habe ich bekommen. Das sind die Themen, an denen ich arbeite und so viel Business Impact und so viel Mehrwert liefere ich für unsere Organisation durch Data und AI.
Ja.
Und das ist unser Schwerpunkt.
Und es geht nicht darum, zusammenzustampfen, zu kürzen, sondern es kann sogar sein, dass mit so einem Ansatz rauskommt, hey, es macht total Sinn, bestenfalls. Also bauen wir Data, AI, Abteilungen und alles noch weiter aus. Kann auch passieren.
Also
natürlich, ne? Kann passieren.
Ich würde es sogar noch krasser formulieren. Die meisten ermöglichen sich dadurch eigentlich eine gute Budgetgrundlage. Mhm. Also gerade so im gehobenen Mittelstand und so weiter, ja, und so fort. Weil die Tatsache, da rein zu investieren, da sind sich, glaube ich, alle einig.
Mhm.
Weil auch der Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens hat ChatGPT auf seinem Handy in der Hosentasche,
mhm,
und fragt sich dann abends zu Hause, wie kann das eigentlich meiner Firma was bringen?
Ja.
Und wie kann ich meine Firma durch diese Technologien irgendwie verbessern?
Ja.
Aber die Sorge ist, ja okay, also brauchen wir irgendwie viel Budget, die Data in der AI-Abteilung braucht irgendwie doppelt so viel Budget wie alle anderen Supportfunktionen irgendwie gemeinsam.
Guckst schon kritisch drauf.
Und dann fragst du dich, aber was bringt es uns denn?
Ja,
und das ganz viel Sorge, Angst, vielleicht auch Unruhe dabei.
Ja.
Und wenn du dann quasi einen strukturierten Ansatz hast, wo du sagst, hey, pass auf, ich kann dir nicht versprechen, dass es wirklich hinten raus ist, es ist immer eine Wette. Mhm. Technologie. Es gibt 1 Million Gründe, warum es nicht klappen kann.
Ja.
Aber wenn ich einen systematischen Ansatz habe, zu sagen, okay, pass auf, du gibst mir jetzt x Millionen Euro oder 100.000, was auch immer dann die richtige Einheit ist, bei unseren Zuhörern dann, die das jetzt gerade hören, du gibst mir das Budget und das sind die Themen und ich zeige dir transparent auf, was ich quasi an Business-Mehrwert daraus holen will, dann gibt es uns beiden irgendwie Sicherheit, dir, lieber CEO, und mir, ich bin der CDO oder der Head of oder wie auch immer.
Wie auch immer die Titel sind. Du wirst es nicht wissen, aber ich habe das von Anfang an bei euch verfolgt.
Mhm.
Damals hieß dieser Podcast nicht Data Unplugged, sondern Datenbusiness.
Mhm.
Und der Fokus damals war, und die Idee auch, endlich in dieses ganze Data Science und so, das war 2019, diesen Business-Fokus reinzubringen. Und mein Ansatz war damals ein anderer, weniger im Doing, sondern mehr im Zusammenbringen von Menschen und darüber reden. Ich kam aber aus dem Hands-on und habe diesen Schmerz auch gesehen. Deswegen fühle ich das doppelt nach, was du gerade beschreibst. Ich war auch einer von den Data-Leadern in einem Unternehmen und fühle das, kann mich super gut noch in diese Situation hineinversetzen. Das wirst du gar nicht so wissen. Ich habe aber die Anfänge deshalb sehr, sehr krass verfolgen können.
Freut mich.
Wie ihr damals diese Journey gemacht habt. Groß aufgebaut. Und dann gab es natürlich auch Veränderungen. Und bevor ich noch weiter so nachbohre, würde ich das gerne auch nochmal abrunden, zu verstehen, da draußen, die Menschen wollen auch sicherlich wissen, wie so die letzten Jahre am Ende für euch ganz konkret waren, weil ich habe schon gesagt, USA viel, Fundraising und also diese Themen. Startup Journey, kannst du uns da mal auch so einen kleinen Recap geben? Mein Fuel so.
Ja, wie viel Zeit haben wir denn? Also, nee, genau. Ich versuche es mal in so Etappen einzuteilen. Ich glaube, wie gesagt, der Anfang, super viel Euphorie über die Idee. Gleichzeitig war aber unser Markt nicht da. Also ich glaube, das müssen wir heute, wenn ich so zurückschaue, und das ist eine Motivation an alle Gründer da draußen. Manchmal seid ihr zu früh dran. Wir waren es definitiv. Und dann musst du einfach natürlich weiterhin dran glauben und durchatmen. Aber du musst auch ein bisschen kreativ werden. Was kannst du tun? Und ich glaube, wir haben damals dann für uns entschieden, also unser Geschäftsmodell wird auf jeden Fall ein SaaS-Geschäftsmodell. So steht es in der Gründungsurkunde. Das war von Tag 1 der Plan. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Und welches Modell bauen wir auch auf? Das heißt, um unsere Startup-Journey eigentlich zu verstehen, muss man verstehen, dass das von Tag 1 der Plan war. Wir bauen eine SaaS auf, wir bauen eine Enterprise-SaaS auf, wir machen B2B-Enterprise. Das ist so die Königsdisziplin. Ich weiß nicht, ob manche Leute würden sagen, vollkommen verrückt, das heute noch zu tun, aber mit diesem Plan haben wir uns dann überlegt, wie kommen wir dahin? Und wir haben uns natürlich Geschäftsmodelle von anderen B2B-SaaS-Unternehmen angeschaut. Da gibt es ja in München auch den einen oder anderen. Die Zelonis gibt auch aus USA Unternehmen. Und was die immer gemacht haben ist, und ich glaube auch gerade jetzt heute wirklich an diesem Tag, wo wir hier sitzen, ist dieses Thema, egal ob das Value Engineering, Forward Deployed Engineering, wie bei uns heißt Value Acceleration. Also um Wert in Organisationen zu treiben, muss eine SaaS-Organisation sich auch ganz gut überlegen, wie adoptet sie die Lösung und wie bringt sie die Leute damit on board. Und ich glaube, diese Firmen, die wir gerade genannt haben, ich meine, eine andere berühmte Firma, die das Modell halt berühmt gemacht hat, ist Palantir. Die haben mit ihrem Geschäftsmodell, mit diesen sogenannten Forward Deployed Engineers, die haben es vorgemacht.
Ja.
Und die Annahme war, es gibt Produktmanagement-Software auch für digitale Produkte, also es muss für Datenprodukte auch geben. Das war eine Kernannahme, die wir an die erste Tafel geschrieben haben. So, um dahin zu kommen, brauchen wir auf jeden Fall so eine Art Forward Deployment Engineering Team, Value Engineering Team, wie auch immer das heißt. Und damit fangen wir jetzt erstmal an, das aufzubauen. Und damit haben wir dann quasi Services gemacht. Mhm. Wir haben aber versucht, bei unseren Services und bei unseren Projekten natürlich Themen zu identifizieren, die ganz klar auf unseren Kern einzahlen, den wir in der Software auch machen wollen. Mhm. Das heißt, der Grundgedanke war, wir suchen uns so Projekte raus, aus denen wir dann quasi danach irgendwelche Insights, okay. Assets irgendwo rausziehen können und das irgendwo in unsere Best Practice schreiben.
Habt ihr auch abgelehnt dann?
Also ich glaube, was das Thema Asseting angeht, da waren wir wirklich nicht schlecht. Also ich habe davor viele andere Startups, Beratungen auch gesehen. Mhm. Die ganz großen Beratungen, das ist ja deren Herzstück. Wenn du dir die Top 4 anschaust, das Asseting ist deren Kernstück. Und mein Gefühl war da wirklich nicht schlecht für ein Startup. Wir haben wirklich sehr, sehr viel geassetet. Wir haben aus diesen Assets dann auch Frameworks gebaut, Best Practice, wie auch immer man das nennen will. Mhm. Und ich glaube, auch das ist heute ein starker Kern unserer DNA. Mhm. Wir haben in diesen ersten Jahren sau viel gesehen. Wir haben sau viele Projekte gemacht und auch das alles so geassetet, dass wir es heute auch wieder verwenden können. Okay. Das heißt, auf Basis dieser Assets und auf Basis dieser Learnings haben wir dann angefangen, irgendwann SaaS zu bauen. Mhm. Bedeutet, Anfangsphase Professional-Service-Geschäft aufgebaut. Das hat ehrlicherweise Gott sei Dank sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Wir haben unser Beratungsgeschäft da massiv ins Wachstum gebracht. Also wir waren
2021, 2022
haben wir, keine Ahnung, jetzt ohne da irgendwelche Zahlen zu droppen, aber wir haben sicherlich sagen wir mit 20, 25 Leuten da innerhalb von 18 Monaten da Beratung gemacht, alles aus dem Operating Cashflow finanziert. Genau, und dann haben wir aber dann auch festgestellt, wenn wir da jetzt nicht irgendwie wieder Fokus auf Geschäftsmodelle wachsen, also brauche ich dir nicht erzählen, das Beratungsgeschäft lief super und es ist auch weitergewachsen und irgendwann war aber die Frage, okay, wie bringen wir das jetzt eigentlich wieder zusammen? Weil die Idee war schon, dass diese Leute, die da im Professional Services arbeiten, irgendwann als Value Accelerators bei uns einsetzen zu können. Mhm. Dafür muss aber die Software auch mitziehen in der gleichen Geschwindigkeit.
Ja.
Und da haben wir dann irgendwann für uns festgestellt, diese beiden Geschäftsmodelle, die geben sich ganz viel, die halten uns aber auch an manchen Stellen auf. Mhm. Und der Punkt, den wir dann verstanden haben, und das kann auch jeder, der da draußen vielleicht so ein kombiniertes Geschäftsmodell anfängt aufzubauen und so verstehen, du brauchst Fokus. Mhm. Und ich muss zugeben, ich darf da auch besser werden. Also ich versuche das zwar immer wieder und das ist auch eine Sache, ein Mantra, dass ich mir wieder Fokus. Das haben mir ganz viele Leute auch in meiner Startup-Karriere schon gesagt, ich brauche mehr Fokus. Aber genau, die Entscheidung war dann für uns Mitte letzten Jahres, dem Beratungsgeschäft eine neue Zukunft zu geben, ein neues Zuhause zu geben, weil da einfach dann auch Leute gearbeitet haben, die gesagt haben, hey, ich mache eigentlich auch ganz gerne Beratung.
Ja.
Die gesagt haben, hey, das macht mir an sich auch Spaß und wie sieht eigentlich meine Karriere vielleicht in so einem Geschäftsmodell auch aus? Und das war sicherlich nicht einfach, auch für Mindfuel in Summe, weil wir schon immer so eine große Familie und ein Team und so und die Professionalisierung da reinzubringen, war dann natürlich auch eine Transformation für uns. Also ich glaube, es war, darf man nicht anders sagen, das war ein riesiges Transformationsprojekt für uns.
Ja.
Aber wenn ich jetzt von heute auf so drauf schaue, glaube ich, war es genau der richtige Weg, da diese Veränderung vorzunehmen. Und ich glaube, heute arbeiten wir einfach als Partner sehr gut zusammen. Also ist ja nicht so, dass die jetzt weg sind, sondern ich habe mit den Leuten ständig Kontakt, die kommen auch immer noch bei uns im Büro vorbei. Mhm. Und wenn es jetzt irgendwo jemanden gibt, der gerade Beratung braucht, als Vorläufer zu uns, dann machen die da die Beratung und wir kommen dann mit dem Produkt hinten drauf. Also das ist immer noch ein Geschäftspartner.
Habt ihr dann aber ein anderes Büro euch gesucht schon? Weil du sagst, die kommen dann noch vorbei? Also ihr
die haben schon auch
genau,
diesen also raus? Also die ist noch, also es war schon ein klassischer Carve-Out, würde ich sagen. Ja. Und es war dann mit einem...
So ein wie so personell verhältnismäßig? So ist das irgendwie so 70% Carve-Out, sagst du gerade, und 30% Core?
Wird so, 70-30 würde ich jetzt mal so ganz grob sagen, war vielleicht der Carve-Out, vielleicht 60-40, 70-30. Also es ist schon so, dass wir auch Assets und Grundlagen im SaaS-Geschäft aufgebaut haben. Es war jetzt nicht nur so, jetzt verkaufen wir eigentlich die Firma und zwei Leute bleiben oder so, sondern es sind am Ende schon so auch 20, 25 Leute im SaaS-Geschäft übrig geblieben, die jetzt seit ungefähr knapp 12 Monaten vollen Fokus auf das SaaS-Geschäft haben. Und weil du auch noch gefragt hast, Investor und so weiter und so fort.
Wollte ich gerade sagen, ne? Also es ist ja ein Riesenprozess auch. Da sind ja Stakeholder dabei, Investoren.
Ja, genau.
So. Das machst du nicht mal von heute auf morgen so.
Genau, ich glaube auch, das sind ja auch alles, sagen wir mal, das sind alles Dynamiken, die sich da entwickeln, weil, wie ich gesagt habe, von Tag 1 war das große Ziel SaaS, ja, war von Tag 1 da. Deswegen, ja, haben wir auch schon relativ früh geraced.
Ja.
Also wir haben Januar 2022, glaube ich, die erste, ja, Runde gemacht.
Ja.
Und das heißt, ab dem Moment war auch klar, ich meine, auch das wieder als Hinweis, überlegt euch gut, ob ihr raisen wollt oder nicht. Und ich, also Flo Heinemann, wenn du das hören solltest, natürlich, VC ist.
Der wird ja auch hier irgendwo rumlaufen.
Genau, der wird hier auch sein irgendwo. Ist alles super gut. Und ich bin auch sehr, sehr happy, dass wir sind sehr, 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 sehr happy bei Project A. Aber ich glaube, wenn ich bootstrappen kann, würde ich das so lange wie möglich auch tun in der heutigen Zeit. Mhm. Und man muss sich gut überlegen, wann man und ob man VC-Money wirklich aufnimmt. Damals war das noch eine ganz andere Diskussion. Wir waren vor dem Startup-Krisen-Crash und so. Alle wollten schnelles Wachstum, dafür brauchst du Geld. War die Zeit, wo Gorillas quasi innerhalb von 10 Monaten zum Unicorn aufgestiegen ist. Da war es einfach vollkommen klar, du holst dir Kapital von außen, um dieses Wachstum zu beschleunigen. Heute sind es andere Mechaniken. Mhm. Aber wir haben das halt sehr früh gemacht. Mhm. Und damit war auch für uns vollkommen klar, dass das Professional Services-Geschäft, das geht in SaaS auf. Oder muss in SaaS aufgehen und das wollten wir auch. Also wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, wo wir es halt erstmal nochmal rausgegliedert haben. Aber unser Kerngeschäftsmodell ist heute immer noch das gleiche. Wir bauen SaaS, wir haben Value Acceleration, das heißt, es gibt da auch Leute, die heute die Adoption bei unseren Kunden vorantreiben. Und wir waren damals einfach nur sehr früh, sehr schnell unterwegs, diesen einen Teil des Geschäftsmodells einfach aufzubauen.
Verstehe. Sehr früh Fundraising. Und dann habt ihr genug Product-Business schon gehabt, dass ihr dann sagen, okay, das ist jetzt der Fokus, dass es auch Sinn macht, weil das ist auch ein Timing, sicherlich eine Frage.
Genau, also
ganz stark.
Also man hat nie genug Product-Business. Also das, auch da hoffe ich, kann jeder zustimmen. Aber ich glaube, was wir hatten, war, wir hatten die Grundlagen in unserer SaaS gemacht. Ich würde noch nicht sagen, dass wir alle Hausaufgaben gut gemacht haben, aber ich glaube, wenn du SaaS baust, dann geht es am Anfang ganz anders los, wie wenn du Professional Services baust.
Okay.
Und da waren wir einfach mit unseren Grundlagen schon weit genug. Wir hatten auch schon ein funktionierendes Entwicklungsteam, wir hatten unsere Codebase, wir hatten unser Backend, wir hatten ganz, ganz viele Sachen. Und ich glaube, worum es dann geht, und das ist ja auch das, wo wir auch heute zum Teil auch immer noch drinstecken, ist, dann geht es irgendwann mal los, das Produkt an den Markt zu führen. Irgendjemand nennt es dann Product Market Fit irgendwann, wenn du fertig bist. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, aber du versuchst quasi das Produkt über Insights-Generierung, bevor du die ersten Kunden hast, zu entwickeln. Dann hast du irgendwann mal die ersten Kunden, die das vielleicht pilotieren oder so, dann lernst du von den Kunden, aber du bist eigentlich die ganze Zeit in so einer Learning Phase. Und diese Learning Phase, die kostet extrem viel Energie und Fokus. Und da waren wir quasi damals schon mittendrin. Also wir haben nicht erst gesagt, okay, jetzt trennen wir das Ganze auf und jetzt fangen wir an, SaaS zu machen, sondern es gab den Geschäftsbereich Professional Services, es gab den Geschäftsbereich SaaS und der SaaS-Bereich hatte seine Hausaufgaben schon relativ gut gemacht in den Foundations. Und da haben wir dann drauf aufgesetzt. Und da haben wir dann beschleunigt. Und mit dem Fokus beschleunigst du dir die ganze Kiste. Und das musst du machen, weil sonst geht dir hinten aus die Kohle aus.
Fokus.
So, wenn du das in diesem VC-Modell dann machst, so wie wir, dann möchtest du ja irgendwann nochmal raisen und nochmal.
Was jetzt nicht tut.
Doch. Also, genau. Wir sind immer, also ein VC-gefundetes Startup ist immer im Fundraising.
Okay. Vor dem Raisen so.
Sprechen Sie mich an.
Also, open for business.
Genau. Also Investoren-Suche ist immer am Start.
Ja.
Und man ist immer im Race und wir werden auch irgendwann wieder raisen. Jetzt nicht morgen, aber irgendwann bestimmt und deswegen brauchen wir Fokus, um da schneller voranzukommen.
Ja. Hoch spannend. Wenn wir jetzt mal das nochmal wirklich abschließen, das Produkt, wie es jetzt gerade da ist, nochmal kurz besser verstehen wollen. Hammer, funktioniert. So, ne? Du hast ja gesagt, Beschleunigung, Fokus, letzte Monate. Was kriege ich jetzt gerade, wenn ich mein Fuel... Nimmst das Wort mal, installiere ist natürlich Quatsch, aber
Deploye, genau.
Also, was kriege ich da eigentlich konkret gerade?
Also ich glaube, du kriegst wir nennen das ja Data und AI Impact Management Plattform, aber ich glaube, was du in Wahrheit wirklich kriegst, ist, du kriegst das erste Mal Transparenz und Übersicht über welche Use Cases habe ich eigentlich in der Organisation und wie sehen die sogenannten Lösungsdesigns zu diesen Use Cases aus?
Mhm.
Und wie viel Wert kann dann jedes einzelne Lösungsdesign eigentlich zum Business liefern? Also ich glaube, diese, ich würde es jetzt mal, sagen wir, Use Case Management im abstrakten Sinne jetzt irgendwie mal nennen. Das ist, glaube ich, das, wo wir gerade sehr, sehr gut und sehr, sehr stark unterwegs sind.
Mhm.
Nicht nur jetzt quasi einfach Use Cases irgendwie aufzuschreiben, sondern auch Demand Intake. Wie kriege ich eigentlich Use Cases rein?
Mhm.
Wie hole ich die eigentlich aus dem Business? Wir haben dutzende Kanäle, um Use Cases reinzuholen. Also mit Ideation Agents, mit irgendwie Forms, mit E-Mail, was weiß ich. Also auch die Frage, wie kriege ich eigentlich Demand rein? Ist ein Riesenthema.
Ja.
Und dann ist auch nicht jeder Demand immer gleich ein super Use Case.
Ja.
Also wenn ich in meiner Karriere damals das Business gebeten habe, einen One-Pager auszufüllen, um den Use Case zu beschreiben, dann habe ich nicht immer, aber häufig irgendwie nur 3 Bullets bekommen.
Ja.
Und da war nicht beschrieben, was das Problem eigentlich ist, sondern da war halt beschrieben, was ist es. Und ich glaube, diese ganzen Problematiken strukturiert zu lösen, ich glaube, da sind wir heute sehr, sehr gut.
Mhm.
Jemand, ein Leader aus dem Vorstand hat vor kurzem zu mir gesagt, sie brauchen ungefähr 10 Meetings, also Workshop und dann 10 Meetings, um den Use Case klar zu kriegen.
Sehr teuer.
Ja, da sitzen 5 Leute jemals immer drin. Also nimmst halt 5 jedes Meeting eine Stunde. 5 Stunden mal 10 sind 50 Stunden pro Use Case. Du hast 100 Use Case im Portfolio, dann kannst du schon mal hochrechnen.
Mhm.
Da sind wir sehr, sehr gut.
Mhm.
Das sauber zu strukturieren und dann in die Use Case Discovery zu gehen und da rauszufinden, was sind die wertvollsten Use Cases.
Mhm.
Und zwar nicht nur wertvoll nach auch Priorisierungslogiken, aber vor allem auch nach Business Value.
Mhm.
Also wir haben zum Beispiel einen Value Agent. Das ist ein Feature, wenn ich das mal so nennen dürfte, der dabei hilft, einen Lean Business Case für jeden Use Case zu schreiben.
Mhm.
Um zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Business Impact von diesem Use Case? Und wie viel Wert stecken da drin? Und ich glaube, darüber die Transparenz zu bekommen, danach quasi mir Priorisierungslogiken zu bauen, um dann richtige Entscheidungen zu treffen, auf welche Themen setze ich jetzt in den nächsten 12 Monaten, 6 Monaten, 3 Monaten.
Mhm.
Und wie steuere ich dann meine Organisation nach diesem Wert aus?
Mhm.
Also Value-Driven Prioritization und Organization ist, glaube ich, so ein ganz, 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 ganz großer Themenblock, um den wir uns gerade kümmern bei Mindful. Und da sind wir, glaube ich, ehrlicherweise, und ich möchte wirklich nicht vermessen klingen, aber ich glaube, da sind wir auch wirklich die Besten zurzeit, weil wir einfach so früh angefangen haben.
Mhm. Ja, ich war ja vor der Zeit.
Wir waren einfach, weißt du, wenn du diesen Vorsprung auch hast und da 100 Mal gegen die Wand läufst, dann checkst du es irgendwann.
Ja.
Und deswegen würde ich mich da trauen zu sagen, dass wir da schon sowas Ähnliches wie ein Category Lead gerade sind für das Thema Data and AI Impact Management. Wir wollen diese Kategorie schaffen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man die braucht. Gartner, Gott sei Dank, Klopf auf Holz, hat das Thema jetzt auch auf seine Agenda gesetzt. Also,
okay, da wollte ich auch in einem guten Quadranten.
Genau, also also der Gartner Summit dieses Jahr in London im Mai, der dreht sich vollkommen um das Thema Value. Die Keynote ist Value from Data and AI. Also es geht gnadenlos um dieses Thema, wie schaffe ich Wert? Und jetzt haben wir 5 Jahre Vorsprung. Jetzt schauen wir mal, dass wir den Frontrunner da irgendwie behalten können.
Ganz viel Erfolg, Gadi, wir müssen noch am Ende kommen. Hier wird man noch viel euch auch sprechen können auf dem Festival. Die Menschen, die uns jetzt zuhören, hören uns nach dem Festival.
Ja.
Da haben sie es schon verpasst. Aber hier sind ja auch ganz viele, tausende Menschen. Die werden euch begegnen. Ihr habt ja auch Programm auf der Bühne. Man kann euch auch so begegnen. Ansonsten die jetzt uns hören, gerne auf LinkedIn, denke ich mal, outreachen. Ne?
Genau, LinkedIn.
Leicht zu connecten.
Falls Leute irgendwo da sind. Wir haben einen Stand in der Halle Süd.
Ja.
Ich hab
das können jetzt nur die Menschen, die uns jetzt hören, nicht mehr nutzen.
Ah, stimmt, die sind schon, okay, dann genau. Also auf LinkedIn auf jeden Fall Outreach an mich, würde ich mich freuen. Und ansonsten danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu quatschen. Das ist wirklich eine Reflexion, die auch mir gut tut.
Danke. Sehr, 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 sehr gerne. Es ist richtig Action im Hintergrund. Genießt die Zeit, hab viel Erfolg.
Danke.
Bye-bye, ciao.
Ciao.